Willkommen zur Ausgabe 379 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt mein Ehemann Michael.
Ja. Willkommen zu dem ersten unserer fünf Specials, die wir machen werden. Und das erste Special beschäftigt sich mit dem schönen Titel, was wir an Brettspielen hassen.
Ja, und da will ich doch gleich mal für Klarheit sorgen. Über was reden wir jetzt, wenn wir von das hassen wir an Brettspielen sprechen wollen? Reden wir über Dinge technischer Natur, die an Spielen schwierig sind, oder reden wir vielleicht auch über Themen oder Mechanismen, die wir nicht so mögen?
Ich würde sagen alles, und wir reden sogar noch ein bisschen mehr auf der Metaebene, denn ich habe hier in meinem Skript hier noch ein paar Sachen stehen, die nichts direkt mit Brettspielen zu tun haben, sondern eher mit den Verlagen.
Ja.
Ja, also darüber wollen wir heute sprechen. Was nervt uns quasi?
Ja, also es geht um das Brettspiel-Hobby im Großen und Ganzen, womit der leidenschaftliche Brettspieler so konfrontiert ist und worüber wir zumindest uns gerne mal aufregen.
Genau, und zu all dem würden wir ganz, 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 ganz gerne eure Meinung hören.
Ja, das regen heißt, wir uns künstlich auf über etwas, das eurer Meinung nach völlig vernachlässigbar ist? Genau. Oder seid ihr voll bei uns dabei? Oder haben wir vielleicht sogar was vergessen, wo ihr sagt, aber das hättet ihr auch noch unbedingt nennen müssen?
Und wenn ihr denkt, wir sollen nicht so rummimien, ja, dann sagt uns das auch bitte. Wir sind da immer fähig und vielleicht stellen wir uns einfach mal ein paar Sachen einfach an. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht tue ich mich ja anstellen, keine Ahnung.
Ja, also wir haben da ja auch durchaus Dinge, wo wir unterschiedlicher Meinung manchmal sind.
Ja. Das Erste, was ich hier in meiner Liste von, ich hab einfach mal ein bisschen Brainstorming gemacht, was nervt mich am meisten irgendwie in dem ganzen Ding. Ja? Das erste Ding, was mir eingefallen ist, war zu viel Luft im Karton. Ja,
ja, also gerade vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit, aber eben auch Transparenz, was kriege ich für mein Geld, ist es natürlich super ärgerlich, wenn ich eine riesen Kartanbox habe und dann ist da ein kleines Kartendeck und vielleicht noch ein Blatt Papier mit den Regeln drin und vielleicht auch noch ein Stanzbogen mit so ein paar Tokens, die ich auspöppele, aber was dann tatsächlich nachher an Spielmaterial in dem Karton ist, ist im Vergleich zu der Größe der Box und vielleicht auch im Vergleich zum Preis eigentlich nicht gerechtfertigt. Das finden wir sehr ärgerlich.
Was ich habe da eher so eine praktische Sicht drauf. Ich finde das total Mist, wenn mir quasi völlig unnötig Platz im Regal weggenommen wird. Ja? Wenn ich irgendwie so einen riesen Karton da drin stehen habe, in dem einfach nichts drin ist.
Ja, vor allen Dingen auch dann, wenn klar ist, dass da nicht, wie bei anderen Spielen, wo dann vorausgedacht wird, ja, da kommen noch Erweiterungen dazu, die dann in dem Karton Platz haben sollen, dann ist das ja vollkommen legitim und in Ordnung. Aber wenn klar ist, da wird nichts mehr kommen, dann brauche ich auch nicht den riesen Karton im Regal.
Ja. Und übrigens dicht gefolgt, da kommen wir gleich drauf, ja, von der Karton hat die falsche Form. Aber egal. Also ich hab da ein Beispiel, über das müssen wir wirklich reden, ja. Es gibt ein Beispiel, wo das so krass ist mit dem Luft im Karton, dass man das wirklich mal nennen kann, finde ich, ja. Und das ist 1066 Kampf um England. Das ist ein Kartenspiel, das ursprünglich mal beim Schwerkraftverlag rauskam, oder die deutsche Version ist beim Schwerkraftverlag. Und das ist meiner Meinung nach eine absolute Frechheit, ja. Das ist ein echt großer Karton. Mhm. Du machst den auf und ich würde sagen, die unteren linken 20% der Box sind wirklich belegt. Ja, das ist wirklich, also das ist wirklich Kundenveräppelung, finde ich, ja. Weil das ist, das Material, was da drin ist, hätte vielleicht nicht gerade in so eine Bonanza-Box reingepasst, ja.
Aber in so eine klassische Mitnehmspiele-Box.
Ja, genau. Aber dann kann man das halt nicht für 50 Euro verkaufen, ne? Das ist das Problem. Und als ich das aufgemacht habe, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig.
Ja, du hast halt irgendwie, ich meine, gut, an dem Gewicht hat man dann natürlich auch schon gemerkt, dass da nicht jetzt Berge von Karten drin sein können, aber man hatte halt ein deutlich größeres Kartendeck erwartet, auch wegen des Kartons.
Manche Verlage kaschieren das ja ein bisschen, indem sie dann solche übergroßen Inserts reinmachen, wo dann quasi nur so ein Mittelstreifen frei ist, wo dann das Zeug drin liegt. Das war hier nicht der Fall, hat man sich gespart, ja. Und das hat dann dazu geführt, dass man die Box aufgemacht hat und unten links lag so ein bisschen Zeug. Das war wirklich ernüchternd und sowas finde ich irgendwie echt Veräppelung, ja, und das wird ja eindeutig deswegen gemacht, weil man dann halt mehr für das Geld verlangen kann und nicht irgendwie sagen
mehr
muss, okay,
Geld
das,
für
ist
das,
ein,
Spiel.
Das ist ein 10-Euro-Spiel, weil es halt in so einer kleinen Box daherkommt, ja. Das finde ich irgendwie echt schäbig.
Ja, also ich finde es halt aus so vielen Gründen schäbig. Also das eine ist natürlich dieses offensichtliche, ich habe jetzt hier mehr Geld genommen als mehr wirklich vertretbar oder nachvollziehbar ist. Das ist ja das eine, dass du quasi viel zu viel für das Spiel bezahlt hast. Dann hast du das Problem, du hast hier einen riesen Karton produziert. Der hat ja Ressourcen verbraucht, die völlig überflüssig sind. Das ist dann ja auch von der Nachhaltigkeit her nicht wirklich sauber gedacht. Mhm. Dann haben wir zu wenig Platz im Regal, weil dieser riesen Karton da jetzt im Regal steht, obwohl da nur ein Minispiel drin ist. Da ist so vieles, was einfach nicht zusammenpasst, dass man dann halt wirklich sagen muss, ey, nee, sorry, geht nicht.
Ja, und ich habe mal auf Facebook so ein Posting gesehen in der Boardgame Revolution Community, wo einer hingegangen ist und gesagt hat, ich löse dieses Problem mit dem, das Platzproblem bei den Brettspielen immer folgendermaßen. Ich nehme mir solche Hängeregister, ja, die gibt es auch mit so aus Plastik, mit so Ziplock, sehen aus ein bisschen wie so schwerere Ziplocks, die dann aus rechts und links in so ein Hängeregister reinmachen. Und dann kaufe ich mir so ein Kallax-Regal, baue da dieses Hängeregister rein, überall in jedes Fach. Mhm. Und dann, wenn ich ein Brettspiel kriege, mache ich das auf, nehme alles da raus, tue das in so Hängeregister rein.
Also in diesen Ziplock von dem Hängeregister?
Eins oder mehrere von denen. Ja. Und dann tue ich das in das Hängeregister in meinem Dings stellen und die Box schmeiße ich weg.
ja, tut mir tatsächlich ein bisschen in der Seele weh, weil ich finde das schon mit den Kartons oder mit den Spielen im Regal als Karton schon schön auch. Das ist ungefähr so, wie ich halt so zwiegespalten bin bei Büchern. Ich finde E-Books cool, weil dann hast du deinen kleinen E-Book-Reader und kannst da 1000 Bücher drin haben. Aber ich finde, so ein Buchregal ist halt auch nochmal was anderes.
Ich kaufe auch Bücher und auch Spiele ganz stark nach Cover.
Ja, und ich liebe es auch. Zum Beispiel hier, wenn ich mal so eine Muße habe, dann gehe ich auch gerne hier rum und gucke in dein Bücherregal, was für Bücher du denn hast, um einfach auch mal Neues zu entdecken. Das finde ich super schön. Und auch bei Spielen finde ich das super schön, wenn man halt einfach vor dieser Regalwand steht und gucken kann. Das finde ich bei so einem Hängeregister halt schwierig.
Ja, also ich finde es auch immer, mir blutet ein bisschen die Seele, wenn so ein Spiel so ein hässliches Cover hat.
Ja.
Naja. Das Gegenteil von zu viel Luft im Karton ist eindeutig zu wenig Luft im Karton. Und auch da haben wir Kandidaten am Start, das mich wirklich hart nervt. Ja? Also ich sag mal so, die meisten Spiele von denen wir...
Games, ja, also ich find's ja wirklich löblich, dass die wir wirklich hier dieses Mengenproblem, also dieses Platzproblem versucht, den Platz optimal auszunutzen. Ja,
aber zu optimal.
Aber ich find's halt schwierig, wenn es zu optimal ist, also man wirklich in so eine Art Mega-Tetris einsteigen muss, um es in den Karton reinzukriegen. Oder was ich dann ganz schlimm finde, ist, wenn du dann ein halbes Jahr später schon die Erweiterung kriegst. Das heißt, die müssen ja eigentlich schon gewusst haben, da kommt eine Erweiterung. Und es ist klar, die passt da nicht mehr rein.
Ja, gut, das mit der Erweiterung ist so eine Philosophie-Sache. Ich bin ja auch derjenige, der die Erweiterung immer in die Basisbox räumt. Und ich finde es immer schlimm, wenn das nicht geht. Aber bei was mich echt hart nervt, ist, wenn die Sachen nicht in die Karton, also wenn die Sachen vom Grundspiel schon nicht in den Karton passen. Ja,
wobei bei Divir passt das meistens. Du musst halt häufig ein Tetris-Spiel spielen, aber schlimm finde ich ja die, wo dann der Deckel nicht mehr zugeht.
Ja, erinnere dich mal an Salt and Sea. Ja, Salt and Sea, ein schönes Spiel, haben wir auch getestet, ein richtig cooles Spiel. Ich finde es ja cool, dass das kleine Boxen sind von Divir. Ja. Das finde ich echt super, ja. Aber Salt and Sea ist so ein schönes Beispiel, ja. Da sind halt irgendwie Anleitungen dabei in Deutsch, Englisch und noch zwei anderen Sprachen. Und die Anleitung ist ein relativ dickes Heft. Ja? Und wenn du das Spiel ausgepöppelt hast, dann kriegst du das nur noch mit Extrem-Tetris da rein. Und egal, was du machst, du kriegst nur noch eine Anleitung rein. Die anderen Anleitungen kriegst du nicht rein. Und deswegen liegen jetzt bei uns im Regal diese Box mit Salt and Sea und daneben liegen die drei extra Anleitungen. Das ist doch echt Mist, ja. Und man will die auch nicht wegwerfen. Also die englische sowieso nicht, die will man ja behalten, aber selbst wenn dann italienische und französische oder sowas drin ist, ja.
Ja, also grundsätzlich, ja, wir brauchen sie eigentlich nicht, aber man hat dann so den Gedanken, es könnte ja dann doch mal sein, dass man jemanden kennenlernt, der Muttersprachler ist und dem es dann hilft, wenn er die Anleitung halt hat.
Ne? Ja, und ich finde es einfach total Mist, dass die da nicht reinpasst, ja. Und wir reden hier nicht von einem Spiel mit Erweiterungen drin. Das ist wirklich das Grundspiel und es passt nicht rein. Ja,
das stimmt. Da hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das von Divir war.
Und das passiert bei Divir halt ständig. Und das finde ich echt schäbig. Und ich finde es übrigens auch sehr risikobehaftet. Ich meine, wenn ich bei Divir Brettspieldesigner wäre, ja, und würde irgendwie das Material planen und die Produktion planen und ich packe da irgendwie Auspöppelbögen rein und so ein Kram, ja, und gebe dann die Größe der Box an und das geht wirklich haarscharf.
Ja, also zumal man ja weiß, dass diese Auspöppelbögen meistens tatsächlich weniger Platz brauchen, als wenn ich es dann ausgepöppelt habe und dann eben die Tokens irgendwie habe.
Ja, also und da hätte ich echt, ich hätte, wenn ich bei Divya arbeiten würde, hätte ich die ganze Zeit Schiss, dass ich mal ein Spiel raushaue, wo dann die erste Präproduktionscopy reinkommt, ja, und es geht wirklich überhaupt nicht rein.
Ja.
Also das ist echt, also Divya Verlag, bitte, ja, so ein Zentimeter Platz auf jeder Seite der Box, das wäre wirklich, wirklich was Tolles, ja. Ja, anderes Beispiel für sowas ist beispielsweise Pandemic. Bei Pandemic hast du den Effekt bei dem Ur-Pandemic von Z-Man Games, davon rede ich, ja. Da habe ich auch die ganzen Erweiterungen und die Box hat so ein Hochkantformat.
Ja.
Und da passt tatsächlich das Basis-Pandemic passt rein, aber es passen nicht die Erweiterungen mit rein. Und dann liegt halt Plunder einfach immer so lose im Regal rum. Oder du musst halt die Anleitung, die Erweiterungsbox behalten. Und das ist auch total doof, ja. Vor allen Dingen bei Pandemic hatte sich damals noch, ich kann mich noch genau erinnern, es gab die zweite Erweiterung kommt raus, ja. Mhm. Und die Leute im Boardgame-Geek-Forum, wo ja auch Z-Man Games aktiv ist, ja, gesagt, Z-Man Games, bitte tut uns einen Gefallen, ja. Macht die Erweiterungsbox einfach doppelt so hoch.
Damit alles reinpasst. Damit
alles in diese Erweiterungsbox dann reinpasst, ja. Sie ignoriert.
Ja, wahrscheinlich kam der Hinweis für die Produktionsplanung zu spät oder irgendwie sowas. Oder sie waren da zu geizig für.
Wahrscheinlich. Also ich meine, das ist auch ein Aspekt mit Transport und sowas, ja. Aber trotzdem, es wäre wirklich nett gewesen für den Spieler, wenn man gesagt hätte, pass mal auf, wir machen mal die Box ein bisschen größer, damit alles reinpasst.
Ja, was ich in dem Kontext, wo du von Hochkant sprichst, auch ganz schlimm finde, ist, wenn der untere Teil der Box und der obere Teil der Box eine unterschiedliche Ausrichtung hat. So nach dem Motto, auf dem Deckel habe ich quasi ein Hochkantmotiv und auf der Rückseite habe ich dann den Text aber quer draufstehen. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber mein innerer Monk geht da echt, der geht krass. Da echt steil, weil der hat da keine Lösung für.
Knee Deep in Hexes ist übrigens so ein Beispiel, nicht dafür, sondern Knee Deep in Hexes auch, da habe ich auch gedacht, so, was habt ihr euch denn dabei gedacht, ja? Bei Knee Deep in Hexes gibt es eine Erweiterung und die Erweiterungsbox ist größer als die Grundbox.
Mhm.
So, das Material für sowohl das Grundspiel als auch die Erweiterung geht weder komplett in die Basisbox noch komplett in die Erweiterungsbox.
Ah, ja, auch super.
Und zwar nur so ein bisschen, so ein Stückchen geht's nicht rein.
Ja, sodass der Deckel halt gerade nicht zugeht.
Genau.
Ja. Was ich auch immer sehr traurig finde, ist, wenn ich vor unserem Spieleregal stehe und es gibt halt Verlage, die drucken den Titel entweder nicht auf die Kartonseite, dann siehst du gar nicht, was das für ein Spiel ist.
Mhm.
Und dann gibt es die sagen, ja, wir richten die Schrift nach links und welche, die sagen, wir richten die Schrift nach rechts. Das bringt meinen inneren Monk auch so ein bisschen.
Ich sehe schon, das wird eine richtige krasse Meckerfolge, die wir
machen. Natürlich. Ja, natürlich. Hallo, was hassen wir an Brettspielen reden, dann ist klar, dass wir nur meckern.
Eng verwandt mit zu wenig Luft oder zu viel Luft im Karton ist übrigens auch, der Karton hat die falsche Größe und passt nicht ins Regal. Ja? Da gibt es auch solche Kandidaten, zum Beispiel Battle of Britain, das habe ich unten stehen, ja. Das passt einfach nicht in so einen Kallax-Fach rein. Ja? Es guckt vorne raus. Und zwar so 5 Zentimeter oder sowas, ja. Und dabei wäre oben noch Luft gewesen. Also denke ich so.
Ja, und wir reden hier jetzt nicht von diesen Spezialfällen wie dieses Everdell Complete. Da ist klar, dass der Karton nicht reinpassen wird.
Klar.
Oder hier dein Firefly Complete.
Ja, ja.
Da ist klar, dass die nicht reinpassen. Aber so ein normales Standardspiel, mach da doch bitte die Standardboxen
für. Alle da draußen, liebe Verlage, alle da draußen benutzen Kallax-Regale, ja. Also ich würde sagen, wenn man mal Stichproben machen würde bei so Expertenspielern, ja, dann würde ich sagen, ein sehr, sehr hoher Prozentanteil hat diese Kallax-Dinger.
Und wenn sie nicht die original IKEA Kallax-Dinger haben, haben sie Regale, die so Maße sind, haben.
Genau.
Ne?
Ja.
Also das ist. Ja, was ich auch schwierig finde, sind so Sondershapes. Also wir haben so hier dieses Ninja Pass, das so achteckig ist oder irgendwie sowas.
Ja,
oder sechseckig, keine Ahnung. Jedenfalls so achteckig, oktagonmäßig.
Da will man einfach cool sein und irgendwas machen, was keine Ahnung.
Aber wie soll ich dieses verdammte Spiel aufheben?
Ja. Das nächste Nervding hier auf meiner Liste habe ich, sind nicht passende Inserts.
Ja.
River of Gold.
Wenn ich doch schon ein Insert für das Spiel mache, dann sollte ich doch zumindest mal eine Idee haben, dass meine ganzen Materialien dann da auch sauber drin verstaut sind.
Ja.
Und zwar, also, dass sie auch wirklich reinpassen. Wir haben bei River of Gold Sachen, die passen nirgendwo ins Fach rein, weil das Ding ist größer als das Fach.
Ich gebe mal zwei Beispiele. Ja, genau. River of Gold ist das eine Beispiel, wo das Insert einfach nicht passt und wo man sich denkt, dass das Spiel ist so dermaßen durchdesignt, das hat ja so Goldprägungen auf dem Board und auf dem Karton und so. Das sieht wunderschön aus, ja. Und dann hat man da so ein goldenes Insort reingetan.
Das auf den ersten Blick auch super richtig schön cool aussieht. Bis man anfängt, die Sachen auszupöppeln und sich überlegt, wie soll ich das denn da jetzt drin reinpacken?
Was habt ihr euch dabei gedacht? Ja,
es funktioniert nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn man jetzt mal annimmt, es ist nur dafür gedacht, bestimmte Ressourcen dort zu verwahren, während man spielt. Auch das funktioniert nicht.
Das andere schöne Beispiel, was ich auch sehr, sehr nervig finde, ist das Everdell Silverfrost.
Ja.
Ja. Ja. Da ist es nämlich so, das Insort, was da drin ist, ist eigentlich cool, weil es ist ein Insort, wo halt die Sachen wirklich reinpassen sollen. Das Problem ist, wenn man sich einfach das Silverfrost kauft, ja, dann.
Die Retail-Version.
Die normale Retail-Version, dann fliegt das ganze Material darin rum, weil das Insort ist nicht für die Retail-Version gemacht, sondern für die Version mit allen Premium-Erweiterungen und Deluxe-Erweiterungen, die man einzeln dazu kaufen kann.
Das heißt, man hätte dann Schälchen für seine Ressourcen.
Genau.
Und genau für diese Schälchen sind die Mulden gedacht. Das heißt, wenn ich das Schälchen habe, kann ich das da reintun, kann die Ressource in das Schälchen tun, alles gut. Jetzt habe ich das Schälchen nicht, jetzt ist die Mulde zu groß für die Ressource.
Ja, und dann fliegt alles durch die Gegend.
Ja, dann kullern die Ressourcen wild durcheinander.
Ja. Silverfrost hat sich sowieso nicht mit Ruhm bekleckert, ja. Wenn ihr euch da an unser Review erinnert, da kam das Brett schon angestoßen aus der Packung, weil man den super Idee hatte, das Brett nicht quadratisch zu machen oder rechteckig zu machen.
Das ist, glaube ich, fünfeckig.
Ja, und damit muss das halt irgendwie in diese Packung passen. Und damit sind aber die Ecken des Spielbretts sind nicht äquivalent mit den Ecken des Kartons. Ja, das heißt, eine Ecke des Spielbretts zeigt, wenn das drinne ist, auf eine Längsseite des Kartons. Und damit, wenn dann einer von außen so dran ditscht, ja, dann hast du direkt irgendwie
Ecken angestoßen.
Und genauso war es auch. Wir haben das neu aufgemacht und rausgeholt. Und es waren direkt die Ecken angestoßen schon.
Ja, also das ist dann halt auch sowas. Und was da eben auch noch aufgefallen ist, die haben sich, wie du schon sagtest, durchaus Gedanken für Insert gemacht. Aber wenn ich schon so einen Advanced Insert habe, wo ich dann vielleicht auch eben diesen Faltplan und da waren ja noch andere Komponenten, die in bestimmten Winkeln, die nicht typisch sind, in den Karton reingelegt werden müssen, dann wäre es vielleicht auch nett, so ein Sheet reinzulegen, das einem zeigt, wie man die Scheißkomponenten da reintut, damit nicht ein Tetris-Begabter dabei sein muss, der sagt, nee, du musst das um 90 Grad drehen, damit du das da reinlegen kannst. Und dann passt es auch, weil Michael hat gesagt, guck mal, der Deckel geht gar nicht drauf. Ich so, doch, lass mal kurz gucken und dann habe ich drei Dinge verdreht und dann passte es doch. Aber das weiß man halt im Zweifelsfall nicht. Wir sind nicht alle die Super-Tetris-Spieler hier draußen.
Kommen wir mal zum Spielinhalt. Und was mich da immer regelmäßig sehr traurig macht und manchmal auch ein bisschen wütend, sind kaputte Regeln. Ja? Also Regeln, die entweder gar nicht funktionieren, wo wesentliche Sachen fehlen oder mit den Regeln, mit denen man das Spiel einfach nicht erklären kann, beziehungsweise mit denen man Schwierigkeiten hat, das Spiel überhaupt irgendwie zu spielen. Und da gibt es verschiedenste Ausprägungen zu. Wir hatten ja letzte Woche ein Review zu X Seekers of Fortune. Das ist so ein Kandidat beispielsweise, wo die Regeln einfach absoluter Müll sind.
Ja, sie sind halt erstens nicht ausreichend. Sie sind inhaltlich schlecht. Und was ich ganz schlimm finde, ist immer, wenn Dinge, die wesentlich fürs Spiel sind, dann nur irgendwo in so einem Fallbeispiel nebenbei quasi erwähnt werden. Weil meine Vorgehensweise ist eigentlich, ich lese erstmal nur die Regeln und lasse die Fallbeispiele weg. Die gucke ich mir dann erst später an. Und wenn ich dann quasi die Regeln gelesen habe und versuche, mir ein Bild im Kopf zu machen, wie es funktioniert, und ich denke, boah, da habe ich eine Frage, da habe ich eine Frage, da habe ich eine Frage, dann macht mir das schon keinen Spaß mehr, mich mit dem Spiel auseinanderzusetzen.
Ja, also es gibt ja unterschiedliche, aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung, würde ich sagen, oder aus meiner Meinung nach, gibt es da verschiedene Gründe für. Also bei X, Seekers of Fortune zum Beispiel, man merkt bei meinen Regeln, dass man sich versucht hat, Mühe zu geben, aber die Regeln wurden anscheinend von jemandem geschrieben, der dieses Spiel in- und auswendig kennt und dadurch hat er halt immer mal so ein paar Wörter voll vergessen. Also wie zum Beispiel, vernichte eine Karte Ja, hat aber nicht geschrieben, vernichte eine von deinen oder eine vom Gegner. Einfach nur vernichte eine Karte. Was heißt das jetzt? Eine von meinen, eine vom Gegner? Mhm. Egal. Ja. Und das zieht sich durch die gesamte Anleitung bei Seekers of Fortune. Das ist halt ständig so. Jedes einzelne Ding muss man irgendwie, hat so einen Fall, wo man denkt so, ja, aber wie ist denn das jetzt genau gemeint? Und das ist echt nervig, ja. Und das hat mich gerade bei diesem Spiel, könnt ihr ja mal in die Review reinhören, wirklich, wirklich geärgert. Und das ist eigentlich ein Spiel, was ich gerne gehabt hätte. Das ist einfach Mist. Und dann gibt es halt Anleitungen, wie beispielsweise, ich habe da mal so ein paar rausgesucht, ja. Das ist jetzt ein bisschen esoterisches Spiel, aber Eminent Domain Microcosm, das ist so ein Microgame, so ein ganz kleines aus der Eminent Domain-Serie. Das hat zum Beispiel eine Anleitung, die ist einfach komplett kaputt. Ja, da ist einfach nichts erklärt. Die Anleitung, da steht in der Anleitung sowas drin wie, ja, mach das, was auf der Karte steht. Und auf der Karte sind irgendwelche Icons drauf und die Icons sind nicht erklärt.
Ja, super.
Was soll ich damit anfangen, ja?
Ich will gerade noch einhaken auf dein vorheriges Beispiel, wo der Regelerklärer offensichtlich die Regeln zu gut gekannt hat. Wir hatten einen Fall, ich komme jetzt leider gerade nicht auf das Spiel, wo wir hinterher festgestellt haben, dass das quasi so eine Art Nachfolgerspiel war zu einem anderen Spiel. Das war zwar ein Standalone-Spiel, aber es gab quasi so eine Art Vorgängerspiel. Und wesentliche Bestandteile, wie zum Beispiel, wie man sich bewegt, wurden in dem Nachfolgespiel nicht erklärt, wo ich einfach davon ausgehe, okay, die haben halt gedacht, ist ja im Vorgängerspiel erklärt, muss ich nicht mehr erklären.
Ich habe noch ein paar weitere Beispiele. Es gibt ein Spiel, das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Das ist ein GMT-Heavy-Strategiespiel, also wirklich krasses Expertenlevel. Das nennt sich Hitlers Reich und ist so ein Zweites Weltkriegsspiel. Und dieses Spiel hat eine lustige Geschichte, deswegen will ich das hier mal erwähnen. Das hat nämlich eine kleine Anekdote um seine Anleitung. Das kam raus und das ist ein strategisch richtig, richtig schönes Spiel. Also es ist der Inhalt ist natürlich problematisch, sag ich mal. Und es ist ein Strategiespiel. Kein politisches Spiel, ja. Es ist halt so ein typisches Geschichtsspiel und es ist auch sehr viel historischer Kontext mitgeliefert. Es ist ein ganzes Heft dabei mit dem historischen Kontext. Also da ist das alles fein. Die Anleitung ist echt absoluter Quatsch. Ja? Das ist eigentlich ungewöhnlich, weil GMT-Spiele sind normalerweise immer mit guten Anleitungen versehen. Also GMT-Spiele sind schon fast irgendwie so überexakt bei den Anleitungen. Bei denen sind die Anleitungen fast schon eher so Gesetzestexte, muss ich sagen. Ja, also so absolut exakt und immer genau ausgedingst und mit Paragraphen und so weiter.
Ja, also während wir bei anderen Regeln durchaus auch mal den Satz gefunden haben, wenn es nicht erklärt ist, dann macht euch eure Regeln selber.
Stimmt.
Ist bei GMT-Regeln eigentlich immer alles exakt geklärt und es gibt keine offenen Fragen.
So, und dieses Spiel hatte eine unterirdische Anleitung. Und da hat sich halt bei der Community dann halt so eine Gruppe gefunden, die hat einfach eine neue Anleitung geschrieben und auf Boardgamegeek gelegt. Und das wurde dann auch die de facto Referenzanleitung. Also jeder, der dieses Spiel sich gekauft hat, und das ist halt ein sehr spezielles Spiel, kleinere Community, und auf Boardgamegeek gegangen ist, bei Boardgamegeek, bei den Foreneinträgen, das erste, was du gesehen hast, hol dir dieses PDF hier aus dem File-Section und nimm das und schmeiß die Originalanleitung weg. Ja? Und das hatte wohl anscheinend auch der Verlag irgendwann erkannt, ja, und hat dann gesagt, ja, was meint ihr denn so Community, sollen wir da eine neue Anleitung zu machen? Und der Autor des Spiels, das war alles eine Diskussion auf Boardgamegeek, ja, der Autor des Spiels hat gesagt, ich verstehe die Aufregung nicht, die Anleitung ist super gut. Ja? Da gab es eine richtige Diskussion zwischen der Community, dem Verlag und dem Autor, welche Anleitung jetzt die bessere ist. Und der Autor hat immer nur gesagt,
meine Anleitung
ist total klar. Die verstehen, was ihr da habt. Ja? Und so ist total logisch. Das ist alles erklärt. Ja? Und alle Leute, die das gespielt haben, gesagt, nee, wirklich nicht.
Also irgendwann, es gibt so Leute, die sind halt einfach merkbefreit. Ja. Also wenn der Großteil der Community sagt, wir kommen mit der Regel nicht klar, dann muss ich doch irgendwann mal eingestehen, okay, vielleicht finde ich meine Regel zwar gut, aber die Mehrheit versteht sie halt nicht, dann ist sie halt nicht gut.
So, und hier kommt das schöne Ende bei dem Ganzen. GMT hat tatsächlich eine neue Anleitung gedruckt und hat dich tatsächlich kostenlos rausgeschickt. Also wenn du das Spiel hattest, du musst es nicht bei GMT direkt gekauft haben, hast dich einfach da gemeldet, dann hast du eine neue Anleitung bekommen.
Ja, sehr cool.
Das war echt
nett. Das nenne ich mal Kundenservice.
Ja. Ja, dann ein weiteres Beispiel, das ich hier habe, ist Council of Shadows.
Oh,
ein
ja.
wirklich schönes Spiel, aber da denke ich mir, was hat da eigentlich die Redaktion so beruflich gemacht? Weil da sind in der Anleitung.
Also der was mir so präsent im Kopf geblieben ist, ist wirklich, da sind Fraktionen
in der Anleitung referenziert,
die es im Spiel faktisch nicht gibt. Dafür gab es andere.
Genau. Also da werden halt, das ist halt so ein Fraktionenspiel, ja, und da werden Fraktionen genannt in der Anleitung, die es gar nicht gibt.
Ja, und du denkst ja, was heißt das denn jetzt?
Wer sind die denn schon wieder?
Ja, und wo kommt denn jetzt eigentlich der Hinweis zu meiner Fraktion, die ich hier gerade habe?
Das war halt was wir beim ersten Anleitung lesen gesehen haben, wo ich mich frage.
Wir haben den Karton aufgemacht, haben ein bisschen rumgeblättert. Wir haben noch nicht wirklich Regelstudio gemacht. Wir haben nur ein bisschen rumgeblättert und ich so, hier ist eine Fraktion genannt. Die
gibt es keine
nicht.
Karte. Ja. Und ich mir echt frage, so, warum? Ja, wie kann das sein, dass sowas rausgeht?
Ja, wie kann sowas halt tatsächlich. Also, ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, aus irgendeinem Grund muss ich hier die Namen nochmal ändern, aber ich meine, für sowas gibt es ja auch wahrscheinlich in jedem Textbearbeitungsprogramm eine Suchen- und Ersetzen-Funktion. Das kann ja nicht so schwer sein.
Ja, und schönes Spiel, by the way.
Wirklich ja? Schönes Spiel.
Ja, und dann gibt es noch ein Beispiel, frage ich dich jetzt mal ganz offensiv, ja, was ist noch schlechter als eine schlechte Anleitung?
Gar keine Anleitung,
wie beispielsweise bei Hitster.
Ja,
Hitster
also,
hat keine Anleitung beiliegend.
Das müssen wir jetzt ein bisschen einschränken, weil es gibt einen QR-Code, der dich zu einer Anleitung lotst, aber das setzt natürlich was, ich meine, okay, es wird auch vorausgesetzt, dass du Spotify irgendwie hast auf deinem Handy und dass du ein Handy hast, insofern okay, aber trotzdem finde ich es mies, weil die Regeln sind so einfach erklärt, ein Papier dabei hätte viel geholfen.
Also lieber Verlag von Hitster, ja, ich glaube, das ist Jumbo.
Ja, aber die machen ja auch keine PR für ihre
Sachen. Da kommen wir gleich noch zu. Die Regeln von Hitster passen wirklich auf den Bierdeckel. Ja?
Ja.
Da kann man wirklich ein Zettelchen reinlegen mit den Regeln und muss die Leute nicht mit einem QR-Code auf eine Webseite nötigen.
Zumal
ich verstehe schon ganz genau, warum ihr das macht. Ja? Ihr wollt natürlich wissen, wie viele Leute spielen denn Hitster.
Ja.
Ja? Und ihr wollt das natürlich für Marketingzwecke benutzen. Aber ich finde das unredlich gegenüber dem Kunden.
Einmal das und zum anderen haben wir halt wirklich erstmal gucken müssen, weil der Hinweis, dass dieser QR-Code zu den Regeln führt, war nicht so offensichtlich.
Der steht im Deckel, glaube ich.
Zumindest nicht bei dem Basisspiel. Da haben wir erstmal so einen Moment gebraucht, um zu sagen, hier QR-Code, Regeln, alles klar. Das war nicht so Karton aufgemacht und sofort, okay, ich muss hier einen QR-Code scannen. Verstehe.
Ja. Eines der Sachen, die mich in letzter Zeit wirklich massiv genervt haben, waren die falsche Spieleranzahl angegeben auf der Packung. Ja,
ja, ja.
Das ist sowas, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das reißt irgendwie ein. Und das ist irgendwie so ein Ding. Man hat ein Zwei-Spieler-Spiel gemacht und findet das cool und will das rausbringen als Verlag. Aber Zwei-Spieler-Spiele sind natürlich blöd, die kann man ja nur an zwei Spieler verkaufen. Ja? Was machen denn die Leute, die Spiele suchen für mehr Spieler? Die würden das ja dann nicht kaufen. Also wir schneiden uns quasi einen Teil unserer potenziellen Kundschaft ab. Also wir schreiben einfach drauf 2 bis 4 Spieler, auch wenn es eigentlich ein Zwei-Spieler-Spiel ist. Und das finde ich, also das ist noch viel schlimmer, finde ich, als bei Hitster keine Anleitung dabei zu haben. Das finde ich auch irgendwie extrem unredlich gegenüber dem Kunden.
Ja, vor allen Dingen, weil sich ja ganz häufig auch null Mühe gegeben wird, das dann halt wenigstens in eine vernünftige 4-Spieler-Version zu transponieren, sondern dann wird einfach gesagt, hier, ihr spielt als Team, ihr halbiert die Karten und dann müsst ihr euch halt miteinander absprechen oder irgendwie sowas. Was dann zum Beispiel, ich sehe, du hast es hier auch auf deinen Beispielen, Duell um Cardia, was total suboptimal ist, weil du musst dich auf einmal mit deinem Spielpartner abstimmen, welche Karte denn die bessere wäre.
Duell.
Davon mal abgesehen, was dazu führt, dass die Gegner deine Diskussion hören und daraus Rückschlüsse darauf ziehen können, welche Karten du auf der Hand hast.
Und das sind die verschiedenen Kategorien. Es gibt da mal nach Schlimmigkeitskategorien. Ja. Also es gibt die Spiele, wo man einfach draufgeschrieben hat, 4 Spieler beispielsweise oder auch 2 Spieler, das gibt es natürlich auch, ne? Spiele, die für mehr eigentlich sind, und sich einfach überhaupt keine Gedanken darüber gemacht hat. Einfach gesagt hat, oh ja, das ist, dann maximieren wir unsere Käufergruppe, aber wie das dann gemacht wird, ist uns scheißegal. Ja? Und Duell um Cardia ist ein gutes Beispiel. Ja? Da ist es ja sogar so, dass, wenn ich mich recht erinnere, waren die 4-Spieler-Regeln gar nicht in der Packung drin, sondern die musste man auch mit so einem QR-Code runterladen.
Ja, richtig, die musstest du ja auch extra runterladen.
Auf der Packung steht drauf, bis 4 Spieler.
Ja, und es ist ein Duell.
So, und die Regeln für die 4 Spieler bei Duell um Cardia sind einfach inakzeptabel. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach, spielt es genauso wie die 2-Spieler-Version mit 4 Leuten. Das ist einfach völliger Bullshit.
Genau, halbiert die Karten. Also das, was normalerweise der eine Spieler beim Duell auf der Hand hat, wird dann eben halbiert. Das Team, jeder kriegt die Hälfte der Karten. Und dann soll man sich halt miteinander abstimmen, welche Karte man dann jetzt ausspielt. Ob der eine oder der andere Spieler seine Karte spielt. Ja. Was, wie gesagt, dazu führt, ich diskutiere mit meinem Spielpartner, welche Karte wir ausspielen. Und du und dein Spielpartner hören aufmerksam zu und dann wissen die schon, ah, okay, sie haben sie jetzt zwar nicht gespielt, aber die haben die Karte auf der Hand, da müssen wir uns in Acht nehmen, dass wir die nicht im falschen Moment kastieren.
Ein anderes Beispiel für genau dieses Ding ist Star Wars Battle of Hoth. Ja, das ist ein Command & Colors Spiel, sehr populär, ist auch ein cooles Spiel.
Haben wir auch schon rezensiert.
Richtig schönes Ding.
Und auch da haben wir gesagt, also als Team macht es nur Sinn, wenn man tatsächlich irgendwie mit einem Kind spielt, das erstmal die Regeln lernen muss oder so.
Aber das ist halt bei jedem Ding. Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Und da ist es sogar noch viel krasser, ja, weil Battle of Hoth ist ein sogenanntes Command & Color Spiel. Es gibt ganz, ganz viele Command & Color Spiele von verschiedenen Verlagen.
Zwei-Spieler-Spiele.
Die sind alle vom selben Autor oder das Grundkonzept ist vom selben Autor. Und die haben alle dasselbe Spielkonzept. Und zwar wirklich dasselbe Spielkonzept, nur anderes Setting und andere Kartenkomplexität und so. Aber ansonsten sind die exakt gleich.
Ja, und es halt andere Miniaturen und so, logisch.
Und
ne?
Es gibt kein einziges Command & Colors Spiel, das für mehr Spieler als zwei ist. Ja? Es gibt solche Breakthrough-Dinger, wo man mit vielen Spielern gleichzeitig spielt. Dann hat man aber auch mehrere Spiele, die nebeneinander liegen. Und aber ein ganz normales Grundspiel Command & Colors, es gibt davon richtig viele, ja. Gibt es kein einziges, wo drauf steht, mehr als zwei Spieler.
Ja.
Bei Battle of Hoth hat sich Asmodee, und ich sehe hier ein Muster, ne? Duell um Cardia und so, und auch Herr der Ringe der Striche, das Stichspiel, kommen wir gleich drauf, haben sie einfach drauf geschrieben, okay, doch mit vier Leuten. Und die Regeln für vier Leute sind, ja, spielt einfach im Team und redet darüber, wer was macht.
Ja, völliger
Unsinn.
Ja, und ich meine, klar, wenn ich jetzt, wie gesagt, wenn ich diese Sondersituation habe, ich habe ein Kind, das an das Spiel herangeführt werden soll, wo es dann Sinn macht, dass der vielleicht einen Erwachsenen dabei hat oder einen erfahreneren Spieler, kann ja auch ein Jugendlicher sein, der dem dann eben hilft, seine Strategie auszuarbeiten. Da macht das vielleicht Sinn, mal ein paar Partien im Team zu spielen, aber ansonsten ist das ein reines Zweispielerspiel. Sorry.
Ja. Die zweite Kategorie sind Spiele, wo es einen Modus gibt für andere Spielerzahlen, der aber totaler Mist ist. Also es gibt dann so Duel of Cardia und Hoth ist quasi, man hat es einfach draufgeschrieben und es dann vergessen, mehr oder weniger. Bei sowas wie Herr der Ringe, das Stichspiel, da ist einfach, wenn man mit zwei Leuten das spielt, da muss man dann halt so einen Bot spielen.
Ja, also das finde ich.
So einer Kartenpyramide.
Ja, wir haben da noch ein anderes, hier das East India Company.
Ja.
Da ist das ja auch, dass das eigentlich geht das erst ab drei Spieler und dann für zwei Spieler gibt es dann halt einen Bot. Und dann muss einer halt nicht nur seine Partie spielen, sondern nebenher auch noch den Bot bedienen, was ich immer total uncool finde.
Shadow Moon Syndicate ist das übrigens auch. Und das sind halt Spiele, wo sich das auch nervt. Da hat man sich schon Gedanken gemacht. Man sieht, dass die Leute sich Gedanken gemacht haben, wie kann man das denn mit dieser nicht passenden Spielerzahl machen. Aber es ist halt nervig. Ja? Ich habe keine Lust, diesen Verwaltungsaufwand zu machen mit dem Herr der Ringe-Strich-Spiel.
Ja.
Das ist ein Drei-Spieler-Spiel. Ja? Drei plus Ende Gelände. Ja? Das ist mit zwei Spielern, sind da Regeln drin, die nerven einfach diese Regeln.
Ja, ja, also ich kann auch verstehen, wenn man jetzt einen expliziten Solo-Modus hat, dass ich dann eben nicht nur meinen Part, sondern auch eben den Bot spielen muss als Solist. Da habe ich das ja ganz häufig, dass ich irgendwie den Gegenpart mit betreuen muss, sage ich mal. Aber wenn ich wirklich da zwei Spieler habe, weil dann steht man ja auch immer da, wer macht denn jetzt den zusätzlichen Aufwand? Mache ich den? Macht der andere den? Und wie beeinflusst mich das? Also wie komplex ist es, den Bot zu bedienen? Weil häufig sind die nämlich ziemlich komplex zu bedienen. Und dann kostet mich das ja Zeit von meiner eigenen Strategieüberlegung, dass ich noch diesen scheiß Bot bedienen muss. Ja. Und dann spiele ich schlechter.
Es gibt auch positive Beispiele. Also Dune Imperium beispielsweise, das hat auch einen Bot.
Mhm.
Der ist aber so einfach zu benutzen, dass das eigentlich sich nicht wie so ein Bot anfühlt, sondern dass es eher so ein bestimmte Worker-Positionen sind für diese Runde halt jetzt belegt. Die kannst du nicht benutzen.
Ja. Ja.
Und auf der Ebene, da werden also Karten gezogen und es wird immer das gemacht, was auf der Karte steht. Das macht dann wirklich Sinn. Also es gibt auch, und ich glaube, da wurde auch ziemlich viel Aufwand betrieben für den Dune Imperium Zwei-Spieler-Modus. Das ist wirklich, also es gibt auch positive Beispiele davon. Das ist also nicht immer so, dass es irgendwie schlimm ist. Aber ganz oft denkt man sich so, es fühlt sich so an, wie man hat das Dreispielerspiel gemacht und dann hat der Redakteur gesagt, ja, nee, aber wenn wir das nur für drei Spieler haben, dann verkaufen wir das nicht genug. Mach mal schnell noch ein Zweispieler-Ding, du hast 2 Wochen.
Ja, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass man dann irgendwie so einen Solo-Modus noch aufgesetzt hat und dann gedacht hat, ah, oh, das ist jetzt aber blöd, wenn wir auf die Packung schreiben müssen, 1 und 3 bis 5 Spieler oder irgendwie sowas. Und dann macht man halt eine 1 bis 5 Spieler drauf und schustert sich noch irgendwas für die Zweispieler-Variante zurecht.
Ja.
Was ich auch schlimm finde, ist, wie hieß denn dieses Spiel mit dem Rondell? War das Age of Rome?
Ja, das habe ich hier auf meiner Liste gleich als nächstes. Das sind nämlich so Spiele, die auch mit geänderter Spieleranzahl gehen, aber dann einfach kaputt gehen. Also das Spiel funktioniert also einfach
genau,
nicht.
Genau, bei Age of Rome habe ich halt ein rundes Brett, das in Viertel aufgeteilt ist. Und die Spielidee ist, dass jedes dieser Viertel von einem Spieler quasi in jeder Runde bedient wird.
Genau,
und dann wird das Tableau gedreht und dann hat man ein anderes Viertel vor sich, das dann eben bisher von den anderen Spielern versorgt wurde und man muss sich dann mit dem, was man dort vorfindet, ja irgendwie zurechtfinden. Und
was macht man, wenn man nur 3 Spieler hat?
Ja, dann hat man halt zwischendurch ein Viertel, das nicht bespielt worden ist und dann guckt man dumm aus der Wäsche.
Ja.
Und man hat dann eben auch Figuren, die nicht mehr zu einem zurückkommen, weil dann auch die Rundenanzahl irgendwie nicht mehr passte und irgendwie so. Also es war ein bisschen dumm.
Also Age of Rome ist einfach so ein Beispiel für ein Spiel, das einfach mit geänderter Spielerzahl einfach kaputt geht.
Und dann muss man das machen wie bei La Famiglia und sagen, es ist ein genau 4-Spieler-Spiel.
Ja, aber du siehst ja die Konsequenz. Ne? La Famiglia hat sich nicht so gut verkauft.
Ja, ich meine, wir müssen ja zugeben, wir haben es auch nicht gekauft, weil wir einfach wissen, exakt 4 Spiele an den Tisch zu kriegen, ist für uns halt schwierig.
La Familia ist ja sogar so, es gab noch einen weniger Spielermodus, der mit Erweiterung nachgeliefert wurde.
Ja, gut, aber erstmal war es ein exakt 4 Spiel. Aber das finde ich dann halt ehrlich. Dann muss ich halt in Kauf nehmen, dass das nur Leute spielen, die halt auch wissen, wir sind exakt 4 Leute.
Ja. Wo wir gerade bei der falschen Spielerzahl sind, diese Eigenheit, 2-Spieler-Versionen von Spielen rauszubringen, die auch perfekt mit 2 Spielen schon funktionieren.
Ja.
Das ist auch sowas, wo ich mir denke, so ach, Verlage, bitte, das muss doch jetzt nicht sein. Diese 2, es gab da irgendwann mal den Tsunami der Roll-and-Ride-Spiele. Und danach kam der Tsunami der 2-Spieler-Spiele, wo dann sowas rauskam wie beispielsweise
Azul-Duell,
was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ja.
Ja.
Oder zum Beispiel auch hier der Quacksalber von Quedlinburg, das 2-Spieler-Spiel. Absolute Supergurke. Ja.
Mhm.
Und ganz oft sind das Spiele, wo du dir denkst, warum existiert dieses Spiel? Es gibt doch das ursprüngliche Spiel lässt sich super mit 2 Spielern spielen. Warum gibt es das hier?
Also das ist halt tatsächlich sowas, wo ich dann auch denke, ja, manchmal überlege ich, hat es was mit dem Budget zu tun, weil diese 2-Spieler-Spiele sind dann häufig auch ein Ticken günstiger. Ja, nicht immer, aber also ich meine, manchmal sind ja schon 5 Euro haben oder nicht haben relevant. Aber da habe ich den Eindruck, dass dann vielleicht jemand sagt, oh nee, Quacksalber von Quedlinburg, ich weiß nicht, was das aktuell kostet, ich behaupte jetzt mal 35 Euro und das Duell kostet 25 Euro und wenn ich weiß, ich spiele es eh nur zu zweit, dann kaufe ich mir das 2er-Spiel, aber tut das nicht. Weil das Spiel hat halt mit den eigentlichen Quacksalbern nicht viel zu tun.
Ja, also ich glaube, das ist auch so eine ökonomische Sache von den Verlagen. Die sagen sich dann halt,
ja, so eine IP super, aus
wir haben monetarisieren. Wir haben die Illustrationen schon. Wir haben schon den Marktzugang für dieses Spiel. Das kennen alle. Ja. Dann lass uns doch einfach mal dieses ganze Artwork, was wir sowieso schon haben, nochmal benutzen für ein weiteres Spiel, wo dasselbe Artwork drin ist. Machen wir noch 2, 3 neue Bildchen dazu. Das passt dann schon. Ja. Aber ansonsten nehmen wir 85% des Artworks übernehmen wir. Super, neues Spiel, neues Produkt.
Ja, ich finde das generell auch schwierig. Ich meine, du hast schon gesagt, das ist ja auch das, was ich so als Tendenz wahrnehme. Du hast ein Spiel und dann gibt es das Roll-and-Ride oder Flip-and-Ride dazu. Dann gibt es die Duell-Variante. Dann gibt es noch die Kinder-Variante. Das halt irgendwie so die IP quasi monetarisiert werden muss, weil das Spiel ist ja gut gelaufen und dann mache ich doch noch irgendwas dazu raus. Da muss ich ehrlich gestehen, boah Leute, steckt eure Innovation doch lieber in weitere Erweiterungen oder irgendwas oder denkt euch ein neues Spielkonzept aus, aber versucht nicht immer alles für alle Optionen irgendwie haben. Ich
glaube, diese 2-Spieler-Dinger existieren einfach ausschließlich aus ökonomischen Gründen. Also wir haben ganz wenige 2-Spieler-Spiele gefunden oder gesehen, die richtig cool sind. Also
wo es vorher Mehrspieler-Versionen von gab.
Everdell, Duel, Oder Duo heißt das, glaube ich.
Duo, ja.
Das zum Beispiel ist cool. Ja, das kann man mit zwei Spielern flockig spielen.
Wobei man da sagen muss, wirklich brauchen tut zwar nicht unbedingt, aber es ist ganz nice.
Aber es fühlt sich halt nicht so ärgerlich an wie ein Quacksalber beispielsweise.
Also es ist nicht rausgeschmissenes Geld. Also es ist ein solides Spiel. Es hat auch ein bisschen andere Mechanismen.
Den kriegen wir bestimmt jetzt Gegenwind, weil ich habe gehört, dass es viele Leute gibt, die das Quacksalber-Duels richtig cool finden.
Ja,
kann
ich
nicht nachvollziehen.
Gehört.
Ja.
Also wir sind damit, also uns hat das nicht abgeholt, das Spiel, sorry.
Ja. Wo wir gerade bei diesen Sachen sind, schlechtes Material, das kommt auch relativ häufig vor. Von Material oder Spielen, wo du die Packung aufmachst, die du gerade für 50 Euro oder noch mehr gekauft hast und dir denkst, ach du je.
Und dann hast du da so Papierkarten, wo du echt denkst, es ist Papier und nicht Pappe. Du hast schlechte Printqualität, du hast Stanzbögen, wo du bei jedem Token, den du ausdrückst, zitterst, dass du den nicht gleich in drei Schichten zerlegt hast.
Stanzbögen, die nicht richtig gestanzt sind, ne? So Queen Games, sorry.
Ja, also das finde ich ja immer super ärgerlich, wenn du dann so einen Token ausdrückst und dann ist irgendwie die Hälfte von der Rückseite weg oder so.
Ja. Mein absoluter Favorit für diese Negativkategorie ist Terraforming Mars. Und jetzt könnt ihr mich alle ans Kreuz nageln. Aber ich finde, die Materialqualität, die Terraforming Mars bietet, für das, was das Spiel kostet, ist absolute Frechheit. Ja? Ich habe das Ding aufgemacht und schon beim Aufmachen habe ich schon gedacht, was ist denn das hier für ein Karton? Ja, der wabbelt ja wie blöde. Ja?
Ja,
also das fing schon mit der Box an und ging dann bei diesen hauchdünnen Karten weiter. Und die Illustration und das ganze Design auch war alles irgendwie cheap. Cheap as cheap goes. Feel the cheapness.
Ja, also ich finde es ganz schwierig, wenn es halt wirklich, wenn du halt wirklich merkst, hier ist wirklich jeder Cent Gewinn rausgequetscht worden, der irgendwie ging. Also quasi Materialkosten runterfahren, wo geht, alles irgendwie dann auch als Papptoken nur, nicht irgendwie mal einen schönen Holztoken mit dabei oder so.
Ich gebe mal noch ein weiteres Beispiel. Comic Hunters.
Oh. Ja, die Karten waren ja auch ganz schlimm.
Oh je, oh je, oh je. Das haben wir ja in den USA gekauft, ja.
Ja, und dann hattest du da so.
Man muss natürlich sagen, das ist von einem mexikanischen Verlag, ja. Und das Ganze sieht auch so ein bisschen amateurmäßig aus, ja. Aber, also, wenn ich da so Stanzbögen drin habe, ja, die eigentlich im Prinzip so Papierblögen sind.
Ja, und es waren, glaube ich, auch nicht genug Tokens da irgendwie.
Ja,
wir haben auf jeden Fall dann nachher Acryl-Tokens uns machen lassen dafür, damit das Spiel besser spielbar ist.
Wirklich.
Und die passen, glaube ich, auch von der Größe her nicht auf das Board, wo die abgelegt werden müssen und irgendwie so Sachen.
Also ich finde Comic Hunter ist wirklich der absolute
es ist ein
King. Ja.
Cooles Spiel vom Spielkonzept her und so,
ja,
aber das Material ist uiuiui.
Und ich glaube, bei Comic Hunters ist der Grund, warum dieses Spiel nie richtig Traktion gekriegt hat, nur am Anfang ganz bisschen Hype, ist genau das. Ich glaube, das ist einfach so indiskutabel billig produziert.
Ja, wobei ich mir vorstellen könnte, es geht ja tatsächlich um Comics, dass es vielleicht auch ein Lizenzthema war in bestimmten Regionen.
Vielleicht, aber also, nee. So, andere Beispiele, Kingdom Legacy, gibt es ja gerade eine große Diskussion, weil Kingdom Legacy, übrigens vom selben Verlag, beziehungsweise Autorenfamilie muss man sagen, ja, wie Terraforming Mars, besteht ausschließlich nur aus AI-Art.
Ja, danke.
Und ich hab das Spiel, du hast das ja, und du findest es ja eigentlich auch ganz cool. Wir haben ja auch ein Review gemacht dazu. Und ich habe die ganze Zeit mir gedacht, irgendwas ist seltsam an diesem Spiel. Ich gucke mir die Karten an und irgendwas ist komisch. Irgendwas passt nicht zusammen. Irgendwas ist irgendwie inkonsistent, wenn ich mir die ganzen Karten angucke. Und das ist deswegen, weil der ganze Kartenartwork-Zeug ist alles mit AI gemacht. Und damit so immer leicht unterschiedlich und ein bisschen hier zu bunt und da ein bisschen zu überdetailliert und hier ein bisschen unter. Und es fühlt sich einfach irgendwie seltsam an, das Artwork. Ja.
Für das Spielgefühl hat das nur bedingt Relevanz. Es funktioniert trotzdem, aber es ist natürlich blöd.
Ich habe zu der Zeit, als wir das getestet haben, habe ich das darauf geschoben, dass einfach Frux Games einfach irgendwie einen seltsamen Begriff von Ästhetik hat und dass das vielleicht genau so eine Design-Katastrophe ist wie Terraforming Mars. Aber da kam tatsächlich noch dazu, dass das alles AI ist. Naja, also Schlechtes Material finde ich auch immer schwierig und vor allem, wenn es ein richtig teures Spiel ist. Und wenn man dann mal, wir hatten ja ganz am Anfang beim letzten Mal bei den News hatten wir über Mac vs. Minions gesprochen. Und da sieht man halt diese absolute Materialschlacht, die Mac vs. Minions auf den Tisch bringt.
Wo man dann auch sagen muss, braucht man das oder braucht man das nicht?
Ja, das ist auch ein Problem, ja. Also überproduzieren, damit sind wir beim nächsten Punkt, ja. Das Gegenteil von schlechtem Material ist überproduziertes Material. Insbesondere dann, wenn man das bezahlen muss. Bei Mac vs. Minions, wir wissen nicht, was die Neuauflage kostet.
Ja.
Aber die damalige Auflage, die ich gekauft habe, hat 80 Euro gekostet, was zu dem Zeitpunkt 2016 relativ teuer war. Aber noch nicht so teuer für ein Brettspiel, dass man gesagt hat, das ist absolut unmöglich teuer.
Ja. Ja.
Und was man dafür bekommen hat, war absolut, absolut krass. Ja?
Ja.
Da sind Metallelemente drin, da sind Kristalle drin, da sind bemalte Miniaturen drin, da sind geschadete Miniaturen und zwar nicht nur eine, sondern wirklich, ich glaube, da sind irgendwie 80 Miniaturen drin oder sowas. Ja? Das ist für mich total, total Wahnsinn. Auf der anderen Seite hast du dann sowas wie 20 Strong beispielsweise, ja, wo das Spiel eigentlich ein ziemlich läppisches Kartenspiel ist, ja, und das einfach so dermaßen überproduziert ist.
Ja, also ich meine, du hast denkt, geile,
geile
Pokerchips da drin und du hast geile Würfel da drin, aber
also bei dem Fall sind es halt Würfel und Karten mit geprägt und so und mit Samt ausgelegte Box und so ein Krempel. Ich finde das alles in Ordnung, solange das dann nicht so überbezahlt werden muss. Und bei 20 Strong ist es halt so, das Spiel ist echt verdammt teuer für das, was da drin ist.
Ja, also ich finde, das Material muss irgendwie auch schon zu dem Spiel und dem Spielgefühl passen. Und bei 20 Strong hat es halt auch ein ganz normales Kartendeck getan.
Ja, und da sind wir beim selben Problem. Am Ende kommt es bei schlechtem Material als auch bei überproduziertem Material aufs selbe raus. Man kriegt einfach nicht das, was man bezahlt hat. Ja? Oder man bezahlt das Falsche sozusagen. Ja?
Ja, man bezahlt dann zwar geiles Material, aber wenn das die Spielmechanismen und das Spiel selber es nicht bringen, dann nützt mir das im Zweifel auch wenig.
Too Many Bones ist auch ein schönes Beispiel. Ja, da muss man ja, wenn man da einsteigen will, muss man irgendwie seinen Erstgeborenen verkaufen. dann haben die ja noch so eine seltsame Vertriebsstrategie. Also jetzt mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden, weil Frosted das ja vertreibt. Aber ganz lange war das ja nur irgendwie direkt bei denen zu kriegen und da musste man seine Niere verkaufen für und dann, also das muss echt wirklich nicht sein, ne, finde ich. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Meta-Sachen. Terminfindung ist immer schwierig, finde ich. Das ist immer problematisch, aber das ist eher so ein Rollenspielthema, ne? Also Terminfindung für Brettspielgruppen ist immer so ein bisschen so was, was mich nervt. Aber gut, das macht ja bei uns Jutta.
Ja, schöner, genau.
Netterweise.
Gibt's immer so eine schöne Umfrage, beziehungsweise wir haben mittlerweile den Freitag bei uns etabliert und dann wird nur noch gefragt, wer kann denn? Oder eben signalisiert, sorry, aber an dem Tag können Michael und ich nicht, deswegen findet nicht statt. Manchmal haben wir dann halt nur einen, der kommt, dann wird halt zu dritt gespielt oder wir haben dann eben auch mal größere Runden mit 6 oder 7 Leuten.
Ja.
Aber Rollenspiel haben wir tatsächlich sehr lange nicht mehr hingekriegt. Ich glaube, seit 2 Jahren nicht mehr.
Nee, da müssen wir wirklich mal was machen. Ja, und das Letzte, was ich auf meiner Liste habe, was mich auch massiv nervt, was euch wahrscheinlich total egal sein wird.
Nee, euch ist das nicht egal, weil wenn wir von der Presse keine Info, von den Verlagen keine Presseinfo kriegen, können wir euch auch nicht ordentlich informieren.
Genau, und es gibt halt Verlage, die wehren sich renitent, irgendwie Informationen rauszugeben. Und ein sehr schönes Beispiel, wo das wirklich ins Extreme geht, ist Jumbo. Das sind die Hits da rausbringen. Bei denen bekommt man erst mit, wenn dass es ein neues Produkt gibt, wenn man im Laden dran vorbeiläuft.
Ja, richtig. Also wir hatten das mit hier der Hitster Rock-Version, glaube ich.
Ja.
Nee, gar nicht wahr, mit der Movie-Version.
Soundtracks.
Soundtracks und Movie, wo wir quasi im Laden dran vorbeigegangen sind und bis dahin hatten wir nicht gewusst, dass es kommt.
Ja, und das finde ich einfach blöd, weil, gut, ich meine, wahrscheinlich sagen die sich da, für Hitster brauchen wir keine Werbung, wir brauchen keine Presse dafür.
Ja, ich denke, das liegt auch halt so. Auch in so vielen, ich glaube, das liegt auch bei Müller oder so, insofern verkauft sich das wahrscheinlich ohnehin. Und aber dann ist es egal, ob man Werbung dafür gemacht hat.
Es gibt auch so ein paar andere Sachen, die mich nerven. Also es gibt da Verlage beispielsweise, die ausschließlich Neuankündigungen nur auf Social Media machen und nicht auf ihrer eigenen Webseite. Man versucht dann da Informationen zu finden. Man sieht ein Posting auf Social Media und denkt sich, oh, das war eine interessante Sache. Lass mich doch mal ein bisschen näher rangucken. Und es gibt keine Informationen darüber. Und auf der Webseite sieht es so aus, als ob das Spiel nicht existiert.
Ja, oder man kriegt zwar schon eine Presseinfo, eine Mail. Aber wenn man sich dann angucken will, was ist das für ein Spiel, wie sieht das aus und wo kann ich denn unsere Hörer hin verlinken, damit die sich das auch angucken können, gibt es da halt noch nichts zu. Und wir haben das hin und wieder schon mal gesagt, dass wir dann sagen, ja, wir konnten die News erst jetzt rausbringen, weil vorher gab es halt nichts.
Und dann gibt es halt Verlage auch, die, also wir wollen hier keine Namen nennen, ja, wir nennen auch keine Namen an der Stelle, aber es gibt halt wirklich große Verlage, denen kannst du, das ist wie wenn du einem Ochs ins Horn petzt, ja, das ist einfach völlig sinnlos.
Nimm uns mal auf deinen Verteiler, bitte.
Ja, das ist echt völlig sinnlos, mit denen zu reden, weil die reagieren einfach nicht. Und wir haben ganz lange gedacht, dass das vielleicht daran liegt, dass wir einfach als kleiner Podcast zu klein sind dafür. Ja.
Ja.
Und dann haben wir auf einer Veranstaltung vom Spiel des Jahres sind wir ein bisschen in Gespräch gekommen, auch mit großen YouTubern und großen Community-Leuten.
Ah, da darfst du dich nicht wundern, das geht uns auch so.
Da hat dann irgendwie einer gesagt, habt ihr auch so Probleme, mit denen und denen zu reden? Und so, das ist Katastrophe, ja.
Ja.
Und da denke ich immer so, muss das sein, ja. Ich muss allerdings auch mal, und da nennen wir Namen, ich muss auch mal ein positives Beispiel nennen. Ja?
Oh ja.
Ja, ja. Also Deep Print Games. Und
ja,
wir wissen, dass ihr regelmäßig unseren Podcast hört. Ich weiß nicht, ob ihr das Special jetzt hört, aber ihr hört unseren Podcast. Deep Print Games. Ihr macht meiner Meinung nach die beste Pressearbeit in der gesamten Brettspiel-Bubble.
Absolut.
Ja? Die Annika Heller macht das bei denen und das ist wirklich toll. Das ist wirklich toll.
Wir kriegen da regelmäßig E-Mails mit Updates. Wir werden zu Events eingeladen, wenn welche stattfinden, was halt bei anderen Verlagen auch nicht unbedingt der Fall ist, selbst wenn sie um die Ecke sind. Das ist echt super.
Ja,
auch die Art von der Information, die wir kriegen. Also das, man merkt, da steckt Herzblut drin.
Genau, und das sind auch wirklich relevante Informationen. Also man bekommt immer die Texte entsprechend mit der Erklärung des Spiels. Man kriegt Bildmaterial. Das ist übrigens auch sowas, ja. Wenn ihr einen Kickstarter macht, liebe Verlage da draußen, ja, dann macht doch bitte irgendwie Social Media geeignete Bildchen irgendwo hin. Ich habe manchmal wirklich ein Problem, dass ich irgendwie einfach keine quadratischen Bilder schießen kann von eurem Spiel oder vom Cover oder so. Weil es gibt einfach nur Sachen, wo irgendwie Text drüber ist oder so. Das ist echt nervig. Und Deep Print Games ist da wirklich extrem vorbildlich. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr professionell.
Ja, oder diese Bilder immer so aus dem Halbprofil. Ja, das mag ja für bestimmte Sachen ganz nice sein vom Karton. Aber für uns so, für unsere Bilder, die wir brauchen, wäre halt so ein Frontalbild manchmal ganz geil.
Ja, ja, also Annika, falls du uns zuhörst hier,
top.
Super.
Herzchen.
Herzchen, genau. Ja, so, das war jetzt der letzte Punkt, war vielleicht für euch nicht so super relevant, aber ist natürlich insofern relevant, als dass unsere News beispielsweise davon gespeist werden, von diesen Informationen und es für uns natürlich extrem schwierig ist, an solche Infos halt anzukommen teilweise.
Teilweise ist es halt echt schwierig und da machen wir auch keinen Hehl raus, dass wir halt tatsächlich andere YouTuber und Podcaster durchaus auch Auge und Ohr dran haben, einfach um Sachen von dort aufzuschnappen und dann zu verifizieren, ah ja, richtig, ist neu, dann können wir das in unsere News ja auch mal mit reinnehmen.
Ja.
Also wir befruchten uns da, denke ich, gegenseitig.
Lustigerweise ist übrigens der Presseevent von einem dieser großen Verlage, die so ein Problem haben, auf das Spiel ganz oft der Treffpunkt, wo wir dann am Stehtisch stehen und uns darüber auslassen, dass die Pressearbeit von denen so schlecht ist.
Ja.
Das ist, ja, naja.
Ja, aber okay. genug gemoppert.
Genau,
also
genug gemoppert.
Ihr seht, es gibt Schatten in der Brettspielwelt. Das wird uns aber auch in Zukunft nicht schrecken. Wir kämpfen uns da durch schlechte Regeln, durch mieses Material und halten euch auf dem Laufenden und informieren euch, damit ihr euch da nicht durchkämpfen müsst und dann vielleicht auch mal gewarnt seid, kauft dieses Spiel lieber nicht, weil Regel doof oder manchmal ist es auch tatsächlich so, dass wir explizit sagen, kauft euch das lieber auf Englisch, weil da Erklärung gut, deutsche Erklärung mäh.
Ja, oder das Material ist schlechter.
Ja.
Liebe Spieloffensive. Egal. Ja, das war unser erstes Special zum Thema, was wir an Brettspielen hassen, was uns nervt. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel rumgemöppert. Ja, und
vielleicht hätten wir vorher eine Triggerwarnung machen sollen.
Vielleicht eine Triggerwarnung machen. wir freuen uns, wenn ihr ein bisschen kommentiert. Das hilft uns auch für unsere Reichweite. Und einfach mal eure Meinung sagt. Denn ich glaube schon, dass da Reaktionen kommen werden, mal wieder, weil das ist ja schon ein sehr kontroverses Thema. Ne? Aber gucken wir mal. So, nächste Woche, jetzt ist ja Mittwoch und am Samstag machen wir ein weiteres Special, das zweite von 5 Specials. Und da geht es darum, wie man Regeln erklärt, ohne dass alle einschlafen dabei.
Ja, und vor allen Dingen, dass die anderen das auch verstehen.
Richtig.
Weil nicht nur nicht einschlafen ist wichtig, auch verstehen, was einem da erklärt wird, ist ziemlich wichtig.
Genau. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja. Dann war es das für heute. Wir haben sehr viel rumgemoppert. Wir gehen jetzt mal und was trinken und dann.
Ja, auf jeden Fall wünschen wir euch eine tolle Zeit. Spielt was Schönes und tschüss. Macht's gut. Bis dann, ciao.